Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht, der ersten Folge im neuen Jahr 2024. Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, Sie sind gut reingekommen. Wenn ich wir sage, dann meine ich meinen heutigen Gast, Frau Dr. Vera Niesteger. Hallo Vera.
Hallo Christian.
Und mein Name ist Christian Bohlmann. Wir werden Ihnen heute die erste Folge des Jahres 2024 präsentieren, die sehr rechtlich geprägt ist, das wird man sagen können. Vera, es geht um eine Entscheidung des 6. Senats, des Senats, dem du angehörst, und auch um eine Entscheidung, die du als Berichterstatterin maßgeblich geprägt hast, aus Dezember 2023. Und um die Frage, ob eine entgeltliche Ablösung eines Nießbrauchsrechts, das aus einem Betriebsvermögen entnommen worden ist, ein Veräußerungsgeschäft im Sinne von § 23 Absatz 1, Satz 1, Nummer 2 des Einkommensteuergesetzes darstellen kann. Das klingt erstmal kompliziert. Der Sachverhalt, der dem Ganzen zugrunde liegt, ist aber relativ einfach geschildert, Vera. Vielleicht magst du das mal machen.
Ja, einfach, das ist ja immer relativ. Aber hier bei uns war es jetzt so, dass unsere Klägerin ein sogenanntes Nießbrauchsrecht bekommen hatte im Wege des Vermächtnisses. Das heißt, vorheriger Eigentümer des Grundstücks war eine andere Person gewesen und die war gestorben. Und sie hatte jetzt das Grundstück nicht der Klägerin vererbt, sondern eben anderen Personen. Aber die Klägerin hatte den Nießbrauch bekommen. Und der Nießbrauch ist ja im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt in § 1030 und besagt im Grunde, dass man aus einem Grundstück die Früchte ziehen darf, auch wenn man nicht der Eigentümer ist. Das Grundstück hatte die Klägerin jetzt erstmal an fremde Dritte vermietet und steuerlich heißt das dann, dass sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt hat. Und später hat sie dann quasi den Mietvertrag geändert und das Grundstück an eine KG überlassen und an dieser KG war sie selbst beteiligt als Gesellschafterin. Und das hatte dann zur Folge, dass das Grundstück Betriebsvermögen der Klägerin geworden ist, genauer gesagt Sonderbetriebsvermögen. Dann ist die Klägerin aus der KG ausgeschieden und das Nießbrauchsrecht ist wieder ins Privatvermögen zurückgegangen und zu einem Wert, der hier unstreitig war, von 0 Euro. Und das Grundstück hat sie dann aber auch weiter vermietet. Ungefähr ein Jahr und ein paar Monate später hat sich die Klägerin dann entschieden, auf ihr Nießbrauchsrecht zu verzichten. Das hatte private Gründe und sie hat dann dafür von den Eigentümern des Grundstücks eine Zahlung erhalten und die war hier auf jeden Fall nicht unerheblich. Sie war nämlich in Millionenhöhe und genau an der Stelle kam dann das Finanzamt ins Spiel. Das Finanzamt war nämlich der Auffassung, dass dieser ganze Vorgang, also insbesondere dieser Verzicht zu einem Veräußerungsgewinn im Sinne des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 ESTG geführt hat und eben das in dieser nicht ganz unerheblichen Höhe. Denn das Finanzamt hat den Veräußerungsgewinn jetzt ganz vereinfacht dargestellt als Differenz von dem Betrag ermittelt, den die Klägerin von den Eigentümern erhalten hatte, und dem Entnahmewert, der hier ja null war. Also im Grunde war damit der gesamte Betrag, den die Klägerin erhalten hatte, Gewinn. Ja, damit war die Klägerin nicht einverstanden. Sie hat zunächst Einspruch eingelegt, das hatte keinen Erfolg. Und so ist der Fall dann bei uns gelandet beim Finanzgericht Münster.
Ja, vielen Dank, Vera. Also wenn man das auf der Zeitleiste skizziert, ist es tatsächlich einfach, ne? Vermächtnisnießbrauch. Eingelegt im Betriebsvermögen, entnommen aus dem Betriebsvermögen und dann zu einem späteren Zeitpunkt nach Ablauf von mehr als einem Jahr ein entgeltlicher Verzicht. Rechtlich, das werden wir mal sehen, ist das schon anspruchsvoll. Es sind zahlreiche Fragestellungen, denen ihr euch widmen musstet. Wenn man jetzt aber mal den Lösungszug auf die Schiene stellen will, dann wird man sicherlich bei der Norm aus § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 anfangen müssen, der Norm, die das Finanzamt angewandt hat. Und da wird als Einkünfte, als sonstige Einkünfte qualifiziert, der Gewinn aus Veräußerungsgeschäften bei anderen Wirtschaftsgütern, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt. Andere Wirtschaftsgüter, das ist ja im Prinzip eine Negativabgrenzung, und zwar eine Negativabgrenzung zur Nummer 1 des Paragraphen 23 Absatz 1, in der, das wird eine Vorschrift sein, die den meisten bekannt ist, eben Grundstücke erfasst sind und grundstücksgleiche Rechte. In der Norm habt ihr euch aber nicht getummelt, weil es ständiger BfH-Rechtsprechung entspricht, dass ein Nießbrauchrecht kein grundstücksgleiches Recht ist. Wenn man sich aber jetzt mal den Wortlaut von Nummer 2 vor Augen führt, den ich eben mal zitiert habe, dann kann man ja durchaus auch da ein Störgefühl haben, weil das Nießbrauchrecht ja unentgeltlich, nämlich im Vermächtniswege begründet worden ist und ja eigentlich gar nicht angeschafft worden ist.
Ja, genau, das ist richtig, dass hier überhaupt Paragraph 23 in Betracht zu ziehen war und der Streit jetzt auch letztlich bei uns gelandet ist. Das lag allein daran, dass das Nießbrauchsrecht zwischenzeitlich Teil eines Betriebsvermögens gewesen ist und hieraus auch wieder ausgeschieden ist. Denn Paragraph 23 Absatz 1 Satz 1 setzt grundsätzlich ja voraus, dass ein Wirtschaftsgut angeschafft wurde, und unter Anschaffung versteht man eigentlich einen entgeltlichen Erwerb. Bekommt man etwas umsonst, also unentgeltlich, löst das den Tatbestand eigentlich nicht aus, beziehungsweise die darin geregelten Fristen, also die in 23 geregelten Fristen sind eben nicht einschlägig, beziehungsweise beginnen nicht von neuem zu laufen. Aber der Gesetzgeber hat den Paragraph 23 in den letzten Jahren immer mal wieder hier und da erweitert und hat dann in Absatz 1 Satz 2 eine neue Regelung eingeführt, und danach gilt jetzt als Anschaffung auch die Überführung eines Wirtschaftsguts in das Privatvermögen durch Entnahme oder Betriebsaufgabe. Bei uns kam es damit also nicht mehr darauf an, wann dieses Nießbrauchsrecht bestellt wurde, sondern es kam eben auf den Zeitpunkt der Entnahme an.
Okay, verstanden. Aber so einfach lasse ich dich nicht aus der Schlinge. Wenn man das mal als gegeben voraussetzt, dann war es in eurem Fall doch auch so, dass zwischen der fingierten Anschaffung, also der Entnahme aus dem Betriebsvermögen, und dem entgeltlichen Verzicht ein Zeitraum von deutlich mehr als einem Jahr verstrichen worden war. Da wäre man doch auch aus dem Anwendungsbereich der Vorschrift raus.
Das ist wiederum richtig, aber hier gibt es auch wieder eine Sonderregelung, und zwar in der Nummer 2, in der wir ja grundsätzlich sind, gibt es noch den Satz 4, und danach erhöht sich bei Wirtschaftsgütern im Sinne dieses Nummer 2 Satz 1 die Veräußerungsfrist auf 10 Jahre, wenn das Wirtschaftsgut zwischendurch als Einkunftsquelle zumindest in einem Kalenderjahr genutzt wurde, also aus diesem Wirtschaftsgut, aus der Nutzung Einkünfte erzielt wurden. Und dann ist die Frist eben nicht mehr nur ein Jahr, sondern 10 Jahre, und da lag die Klägerin locker drin. Und ausgelöst wurde diese Erweiterung nach Auffassung des Finanzamtes, weil die Klägerin eben das Nießbrauchsrecht oder beziehungsweise das mit dem Nießbrauchsrecht belastete Grundstück vermietet hatte. Wobei man aber vielleicht anmerken muss, dass man auch darüber streiten kann, ob die Klägerin jetzt wirklich das Nießbrauchsrecht selbst als Einkunftsquelle genutzt hat oder nicht vielleicht doch nur das Grundstück. Aber das ist juristisch dann schon recht spitz, finde ich, da in die Details zu gehen. Darauf kam es aber unserer Meinung nach am Ende auch gar nicht an.
Okay, also kann man schon zusammenfassen, dass hier im Streitfall zu Ungunsten der Klägerin zahlreiche oder jedenfalls mehrere Einzelumstände zusammenkamen, die überhaupt für das Finanzamt erst die Möglichkeit eröffnet haben, steuerlich zuzugreifen.
Ja, das stimmt. Insofern war der Sachverhalt schon relativ speziell und hat eben einige Elemente zusammengebracht, die jetzt für das Finanzamt günstig erschienen. Und dann muss man wahrscheinlich auch noch beachten, dass nach ständiger BfH-Rechtsprechung sogenannte unentgeltlich erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter, und dazu zählt auch so ein Nießbrauchrecht, was man im Wege des Vermächtnisses erworben hat, zwar einlagefähig, aber nicht bewertungsfähig sind. Das heißt, man kann diese Wirtschaftsgüter, wenn sie im Privatvermögen entstanden sind, wohl schon ins Betriebsvermögen einlegen, aber dann nur zu einem Wert von 0 Euro. Und das ist natürlich insofern ungünstig, weil was bei der Einlage nur 0 Euro wert war, ist dann auch bei der Entnahme nur 0 Euro wert und führt dann dazu, dass wenn man jetzt so einen Veräußerungsgewinn ermitteln will, man eben überhaupt keine Anschaffungskosten hat, die man von dem Veräußerungserlös abziehen kann, Und dadurch wird dann eben der zu besteuernde Gewinn besonders hoch.
Es geht also immer um alles oder nichts quasi, ne? Würde man so sagen können.
So sieht's aus.
Okay. Wie habt ihr entschieden?
Wir haben der Klage stattgegeben.
Ist ja nicht so, dass ich mir das Urteil jetzt in Vorbereitung des Podcasts nicht durchgelesen hätte. Und wenn man das tut, dann stellt man fest, dass ihr wirklich sehr sauber und detailliert die einzelnen Voraussetzungen aus § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 StG abgeklappert und geprüft habt. Vielleicht kannst du ja mal schildern, an welcher Stelle ihr die Voraussetzungen aus 23 als nicht gegeben angesehen habt.
Also vielleicht nochmal vorweg, die Klägerin, die hier doch recht gut beraten war, hat mit zahlreichen Angriffen sich quasi gegen den Vortrag des Finanzamtes gewendet und dabei § 23 quasi seziert. Wir haben uns nicht mit jedem einzelnen Argument, was dort vorgebracht wurde, auseinandergesetzt, weil wir einfach schon den Ansatz dargesehen haben, dass es keine Veräußerung des Nießbrauchsrechts gegeben hat. Und die Veräußerung ist ja doch ein recht wesentliches Merkmal des § 23, der ja gerade private Veräußerungsgeschäfte besteuert wissen will. Die Veräußerung ist in § 23 nicht definiert und auch nicht näher umschrieben, aber der BfH hat den Begriff unter Rückgriff auf § 6 EStG und das Handels- und Zivilrecht so gefasst, dass es eben als entgeltliche Übertragung eines Wirtschaftsgutes auf einen Dritten definiert wird. Wir haben also zwei wichtige Kriterien. Es muss Entgeltlichkeit gegeben sein und die Übertragung auf einen Dritten. Und das bezeichnet man als sogenannten Rechtsträgerwechsel.
Okay, Entgeltlichkeit war bei euch ganz offensichtlich kein Problem, aber aus eurer Sicht fehlte es an einem Rechtsträgerwechsel?
Ja, genau. Daran fehlte es, denn schon nach dem Grundkonzept des Zivilrechts kann es den eigentlich beim Nießbrauch nicht geben. Da gibt es eine spezielle Norm, § 1059 BGB, und daraus ergibt sich eben, dass Nießbrauchrechte nicht übertragbar sind. Das heißt, man kann nicht hingehen und sagen, hier, mein Nießbrauch, den kannst du jetzt in Zukunft haben. Nießbrauch kann nur bestellt werden zugunsten einer Person und auch wieder erlöschen. Und die Regelung kann auch nicht dadurch umgangen werden, dass dann zum Beispiel ein Anspruch auf Übertragung des Nießbrauchsrechts übertragen wird. Also ein schuldrechtlicher Anspruch. Auch das scheitert an § 1059 BGB dann in entsprechender Anwendung. Die Finanzverwaltung war noch der Auffassung, dass zwar jetzt nicht dieses Nießbrauchrecht selbst übertragen worden war, denn den Blick ins BGB hatten die natürlich auch gemacht und das wohl auch anerkannt, aber sie waren eben der Auffassung, dass diese Nutzungsrechte, die ja durch den Nießbrauch verschoben werden, den Rechtsträger gewechselt hätten. Dem konnten wir uns aber auch nicht anschließen, denn nach unserer Auffassung wechseln auch die Nutzungsrechte nicht den Rechtsträger. Sie werden eben nur während der Zeit des Nießbrauchs von einem anderen ausgeübt.
Ja, wenn man das so hört, dann kann man sich aber natürlich fragen, ob nicht jedenfalls eine endgültige Aufgabe eines Rechts, also hier des Nießbrauchsrechts, nicht etwas ist, das einer Veräußerung stark ähnelt. Das ist ja durchaus eine Konstellation, die nicht selten vorkommen dürfte. Und da gibt es ja durchaus eine Terminologie, die der BfH in diesem Zusammenhang entwickelt hat. Er spricht nämlich immer dann, wenn ein Entgelt dafür erbracht wird, dass ein Vermögenswert in seiner Substanz aufgegeben wird von einem sogenannten veräußerungsähnlichen Vorgang.
Ja, genau. Und den haben wir im Streitfall auch gesehen und angenommen.
Das half aber nichts?
Nein, das hat dem Finanzamt auch nichts geholfen, denn dann muss man wirklich nochmal ganz intensiv in den § 23 reingucken und den haben wir dann hier im konkreten Fall ausgelegt. Und da fällt einem natürlich erstmal der Wortlaut ins Auge und da muss man einfach feststellen, § 23 erfasst Veräußerungsgeschäfte und Veräußerung und keine veräußerungsähnlichen Vorgänge. Das passt einfach nicht unter den Wortlaut. Und dann muss man auch noch auf den Charakter der Norm abstellen, meinen wir. Und § 23, das ist schon eine Ausnahmevorschrift im System des Einkommensteuergesetzes. Denn die Gewinne aus der Veräußerung von Privatvermögen, die sollen grundsätzlich im deutschen Einkommensteuergesetz nur ausnahmsweise besteuert werden. Und das spricht einfach dafür, dass man den Anwendungsbereich von Paragraph 23 nicht so einfach erweitern kann. Und zum Schluss gibt es auch noch ein gewichtiges Indiz, und das ergibt sich aus der Rechtsprechung des BfH zu dem Paragraph 22 ESTG. Hier beschäftigt sich der BfH auch häufiger mal mit der Frage, ob diese Norm eben Veräußerungen und veräußerungsähnliche Vorgänge erfasst. Und wenn er das tut, dann findet man eben bei den Veräußerungsvorgängen oft in Klammern den Paragraph 23 genannt, und bei den veräußerungsähnlichen Vorgängen findet man keinen Verweis auf 23. Und daraus haben wir eben geschlossen, dass wohl auch der BfH der Ansicht ist, dass Paragraph 23 diese ähnlichen Vorgänge nicht erfasst.
Wenn man aber jetzt im Rahmen der systematischen Auslegung mal den Blick so ein bisschen schweifen lässt über die Grenzen von 22, 23 ESTG hinaus, dann wird man ja sagen können, dass Paragraph 20 in seiner Systematik jedenfalls durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 eine weitgehende Überarbeitung erfahren hat und da ja auch die Veräußerung von Kapitalforderungen nunmehr zu Einkünften aus Kapitalvermögen führen, also Paragraph 20 Absatz 2. Und in diesem Zusammenhang gibt es ja beispielsweise eine Vorschrift, die auch einige Ersatztatbestände vorsieht, nämlich Paragraph 20 Absatz 2 Satz 2 ESTG. Da ist ja als Ersatztatbestand auch, also als Ersatztatbestand für eine Veräußerung, auch die Rückzahlung einer Forderung vorgesehen. Da könnte man jetzt ja den Versuch unternehmen, einen Vergleich zu ziehen und ja diesen Regelungsinhalt auf 23 übertragen wollen.
Das hat wohl auch die Finanzverwaltung versucht, zumindest hat sie argumentativ darauf hingewiesen, beziehungsweise auf die BfH-Rechtsprechung zu Paragraph 20 Absatz 2. Da ist der BfH ja mittlerweile deutlich großzügiger und lässt eben nicht nur klassische Veräußerungen unter die Norm fallen, sondern eben auch andere Vorgänge. Aber zum einen ist da der Lebenssachverhalt sicherlich nicht vergleichbar und auch die Ausgangslage ist ganz verschieden, denn der BfH argumentiert ja gerade so, dass er sagt, Paragraph 20 Absatz 2 ist eben vom Gesetzgeber um einen Satz 2 erweitert worden und generell auch sehr stark ausgedehnt worden. Und damit rechtfertigt der BfH dann auch die noch zu erweiternde Auslegung. Aber bei Paragraph 23, da gibt es so eine Erweiterung nicht. Der Gesetzgeber hat Paragraph 23 nicht um so ähnliche Vorgänge erweitert. Und da wird man wohl festhalten müssen, wenn der Gesetzgeber gewollt hätte, dass auch Paragraph 23 in Zukunft so deutlich ausgedehnt wird, dann hätte er dann wohl auch diese Erweiterung dort einfügen müssen. Und das hat er nicht gemacht.
Ja, Vera, ich danke dir, dass du eure Entscheidung hier nochmal erläutert hast und auch meinen hartnäckigen Erwiderungen getrotzt hast. Sag doch bitte noch, habt ihr die Revision zugelassen?
Ja, wir haben die Revision zugelassen, denn es gibt tatsächlich bisher keine ausdrückliche höchstrichterliche und auch keine nicht höchstrichterliche Entscheidung dazu, ob jetzt dieser entgeltliche Verzicht auf ein Missbrauchsrecht zu einem Veräußerungsvorgang führt oder ob es vielleicht lediglich ein veräußerungsgleicher Vorgang ist. Ob das Finanzamt aber die Revision auch eingelegt hat, das wissen wir jetzt Stand heute nicht. Eine Entscheidung des BfH fände ich persönlich jetzt aber durchaus spannend. Ich habe mich ja intensiv mit der Sache auseinandergesetzt und würde natürlich auch gerne hören, was der BfH dazu sagt. Aber man darf wohl nicht vergessen, dass jetzt hier in dem Fall die Besonderheit war, der Streitwert war ja sehr, sehr hoch. Wir hatten ja erwähnt, es ging doch um einen Veräußerungsgewinn in Millionenhöhe. Und das hat natürlich dann auch immer zur Folge, dass der, der den Prozess am Ende verliert, mit recht hohen Kosten belastet ist. Und wäre das eventuell die Finanzverwaltung, sind das natürlich auch Kosten der Allgemeinheit. Und auf der anderen Seite ist auch noch zu sehen, die Rechtsfrage scheint zwar sehr allgemein und irgendwie auch griffig, aber wenn man doch mal tiefer dahinter guckt, sieht man, es muss schon sehr viel zusammenkommen, dass man sich überhaupt mit ihr auseinandersetzen muss. Das sieht man ja auch an diesem konkreten Fall. Es wird sicherlich nur wenige Einzelfälle geben, bei denen diese Rechtsfrage dann am Ende wirklich Bedeutung erlangt.
Ich darf noch ergänzen, dass eure Entscheidung unter dem Aktenzeichen 6K2489-22E ergangen ist. Ich glaube, die Entscheidung datiert auf den 12.12.2023. Und das kennen Sie schon, sie ist über unsere Website abrufbar. Wir werden die Entscheidung auch nochmal bei LinkedIn verlinken. Wenn Sie uns dort also folgen, dann haben Sie auch die Möglichkeit, über unseren LinkedIn-Post entweder zum Podcast oder aber zur Entscheidung selbst zu gelangen. Vera, nochmal vielen Dank, dass wir beide heute so durch den 23 ESTG gepflügt sind.
Immer gerne.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wie gewohnt können Sie am 15. Februar mit der nächsten Folge des Podcasts Steuerrecht rechnen. Bis dahin, machen Sie es gut.
Bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.